NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker, schönen guten Abend zusammen. Zu viele Patienten in Deutschland kommen zu Schaden durch fehlerhafte oder untaugliche Implantate, zum Beispiel Herzschrittmacher, Prothesen oder Insulinpumpen. Zu diesem Ergebnis kommen Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Mehr dazu gleich im Bericht und Kommentar. Außerdem informieren wir Sie über Pläne der AfD, ihre eigene Parteijugend, die junge Alternative, loszuwerden, wegen, wie es heißt, menschenverachtender Äußerungen. Und es geht um einen 5-Punkte-Plan für weniger Plastik im Alltag. Den hat Bundesumweltministerin Schulze heute vorgelegt. Dass der Kampf gegen Plastikmüll wichtig ist, das belegt sie mit der Geschichte eines toten Pottwals, der vergangene Woche an der indonesischen Küste angeschwemmt wurde.
Im Magen dieses Pottwals fand man 115 Plastikbecher, 4 Plastikflaschen, 25 Plastiktüten, 2 Flipflop-Sandalen und mehr als 1000 weitere Plastikteile.
Und das soll natürlich nicht sein. Über den Plan gegen Plastik reden wir in einer Viertelstunde oder so. Als erstes aber der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Er ist ein Dauerthema seit Jahren, aber in den vergangenen Tagen hat sich da vor der Halbinsel Krim einiges hochgeschaukelt und beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld dafür. Markus Ambale in Moskau, was passiert da in der Region auf dem Meer, wenn man so will?
Also seit einigen Monaten gab es immer wieder schon Konflikte um dieses Asowsche Meer, das kleine Nebenmeer des Schwarzen Meeres, nordöstlich der Krim. Das ist ein Meer, für das es eigentlich eine gemeinsame Regelung von Russland und der Ukraine schon seit vielen Jahren gibt. Aber seit der Krim-Annexion 2014 hat Russland quasi die Kontrolle über den Zugang dazu übernommen und macht an dieser Meerenge starke Kontrollen, hat immer wieder Schiffe und Boote auch im Asowschen Meer aufgehalten und hat damit auch den Handel der Ukraine, die ukrainische Wirtschaft, ja, schwer getroffen, denn ein wichtiger ukrainischer Hafen liegt dort. Bislang waren das nur, ja, Auseinandersetzungen zwischen diesen Handelsschiffen vor allem und russischen Kontrolleuren zumeist. Jetzt hat es zum ersten Mal eine direkte Konfrontation zwischen der ukrainischen Marine und dem russischen Grenzschutz gegeben und damit zum ersten Mal auch eine Art militärisches Aufeinandertreffen regulärer russischer und ukrainischer Einheiten. Und das ist eben diese besondere neue Eskalation, die es gestern gegeben hat.
Da ist dann die Rede von Blockade, von Grenzverletzung, von Provokation. Ihre Einschätzung, wer provoziert da und wer wehrt sich?
Ja, die Vorwürfe gehen in beide Richtungen und natürlich ist an manchen Sachen ein bisschen was dran. Man darf natürlich nie vergessen, dass alles ohne diese Krim-Annexion 2014 nicht zu dieser Situation gekommen wäre. Es ist aber auch so, dass jetzt in diesem Fall zum Beispiel der Streit darum geht, in welchem Hoheitsgewässer dieser Zwischenfall war. Und die ukrainische Seite sagt, auch sicherlich mit internationalem Recht vereinbar, das waren unsere eigenen Hoheitsgebiete. Die russische Seite sagt, weil wir die Krim kontrollieren, ist das auch unser Hoheitsgebiet. Das hätte die Ukraine wissen müssen. Und deswegen glaube ich auch, dass auch die ukrainische Seite genau wusste, dass es diese harte Reaktion geben würde. Und dann ist natürlich die Frage, ob das der richtige Schritt ist, dass man es darauf ankommen lässt. Es ist schwer, da jetzt Schuld einseitig hin und her zu schieben. Aber es ist klar, dass das eine Eskalation ist und eine Stufe erreicht hat, an denen beide Seiten ihren Anteil haben. Aber jetzt ist erstmal die Frage, ob es weiter eskaliert oder ob es bei diesem einen schweren Zwischenfall bleibt.
Genau, der ukrainische Präsident Poroschenko hat ja heute gesagt, er möchte das Kriegsrecht verhängen. Das soll dann ab Mittwoch 9 Uhr Ortszeit gelten, wenn das Parlament zustimmt. Was würde das bedeuten?
Es ist tatsächlich eine heftige Diskussion im ukrainischen Parlament. Zwar sind die meisten dafür, dass dieses Kriegsrecht eingeführt wird. Das ist eine Art Notstand, eine Art Ausnahmezustand, der dann über das Land verhängt wird, der vor allen Dingen der Polizei, dem Geheimdienst und natürlich dem Militär mehr Kompetenzen und wahrscheinlich auch mehr Geld verspricht. Der heißt aber auch möglicherweise Einschränkung von Grundfreiheiten wie Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Und er könnte auch bedeuten, dass die anstehenden Wahlen im März sind, die geplant, Präsidentenwahlen in der Ukraine, dass die in irgendeiner Form betroffen werden. Und es gibt tatsächlich aus Moskau und auch von einigen Menschen in Kiew den Vorwurf an Präsident Poroschenko, der in der Ukraine innenpolitisch sehr unter Druck steht, dass er dieses Kriegsrecht zum eigenen Vorteil nutzen will, indem er sich einmal dann als starker Mann positionieren kann gegenüber Russland und dass er natürlich auch damit dann zeigen kann, dass Russland der Aggressor ist und möglicherweise diese Wahlen sogar verschieben kann. Der Präsident Poroschenko weist das natürlich zurück. Und die letzte Entscheidung über dieses Kriegsrecht ist auch noch nicht gefallen. Die muss dann wirklich das Parlament treffen.
Marco Sambale war das aus Moskau für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es ist klar, Russland und die Ukraine, nach dem Ende der Sowjetunion haben sich die beiden Staaten komplett auseinanderentwickelt. Seit Februar 2014 läuft der Krieg im Donbass. Im März 2014 hat Russland die Krim völkerrechtswidrig annektiert und seitdem stehen sich beide Staaten feindlich gegenüber. Die Konflikte der letzten Tage hat unser Korrespondent eben geschildert. Aber wie reagiert der Westen heute auf die Feindseligkeiten? Aus Brüssel, Astrid Korall.
Ein Aufruf zur Deeskalation. Er war heute in Brüssel von vielen Seiten zu hören. Auch von einer Sprecherin der EU-Kommission. Sie sagte, man nehme die Lage sehr ernst. Die EU unterstütze die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine.
The European Union supports Ukraine's sovereignty and territorial integrity.
Während Russland der Ukraine vorwirft, einen Konflikt provozieren zu wollen, sieht EU-Ratspräsident Tusk Moskau als den Provokateur an und verurteilte die Anwendung von Gewalt durch Russland. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wurden in Brüssel heute gleich mehrere Treffen kurzfristig einberufen. Etwa eine Sondersitzung der NATO-Ukraine-Kommission. Diese fand auf Wunsch des ukrainischen Präsidenten Poroschenko am Nachmittag statt. Im Anschluss sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg, alle Verbündeten hätten ebenfalls ihre volle Unterstützung für die ukrainische Souveränität und territoriale Integrität ausgedrückt. Außerdem wandte sich Stoltenberg mit deutlichen Worten Richtung Russland. Es müsse den ungehinderten Zugang zu den ukrainischen Häfen im Asowschen Meer sicherstellen.
So we call on Russia to ensure unhindered access to Ukrainian ports.
Und es gebe keine Rechtfertigung, militärisch gegen ukrainische Schiffe und Personal vorzugehen.
No justification for the use of military force against Ukrainian ships and naval personnel.
Stoltenberg forderte Russland zur Zurückhaltung auf. Neben der NATO-Ukraine-Kommission kamen auch die für Sicherheitsfragen zuständigen Botschafter der EU zusammen, um nach Angaben der Außenministerin Österreichs Kneißl zu beraten.
Wie man eben hier erstens eine richtige Sachverhaltsdarstellung bekommt, zweitens berät, welche Schritte weiter zu unternehmen sind.
Und auch in New York ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ein Thema. Derzeit tagt dort der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung.
Bericht von Astrid Korall. Diese Informationen werden viele in Deutschland nur ungern hören. Patientinnen und Patienten bei uns tragen regelmäßig Schäden davon durch fehlerhafte oder untaugliche Implantate, also Herzschrittmacher, Prothesen oder Ähnliches. Das ergeben Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Und diese Berichte zeigen Wirkung bei Gesundheitspolitikern. Sie sagen, ja, es soll mehr Prüfungen geben. Und womöglich ein Zentralregister für Implantate. Peter Hornung.
Dem zuständigen Bundesinstitut fehle derzeit der Überblick, wenn es Probleme mit einem Medizinprodukt gebe. Das räumte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute ein. Das Institut habe deshalb keine Möglichkeit, Patienten gezielt vor Problemen zu warnen. Mit einem neuen Register könne künftig nachgeprüft werden, wie lange Implantate halten. Eine Forderung, die auch die Opposition erhebt. Cordula Schulz-Asche, Gesundheitsexpertin der Grünen im Bundestag.
Wir haben ja im Moment die Situation, dass selbst bei Herzschrittmachern oder Insulinpumpen die Patienten nicht informiert werden, weil keiner weiß, welches Produkt in welchen Patienten eingesetzt wurde. Und das muss sich dringend ändern.
Ein weiteres Problem, das die Recherchen aufzeigen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte darf bislang keine Produkte zurückrufen, sondern den zuständigen Länderbehörden lediglich eine Empfehlung aussprechen. Solche Rückrufe hat das Institut seit 2010 nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung 10-mal empfohlen. Die Länderbehörden haben aber nur 6 der 10 Rückrufe tatsächlich auch durchgeführt. Eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel forderte, dass die Mitgliedstaaten zusammen mit Herstellern und Ärzten eine ab 2020 geltende EU-Verordnung tatsächlich auch anwenden. Dadurch gebe es strengere Qualitäts- und Sicherheitsstandards, die Arbeit werde transparenter. Auch Hanno Kautz, der Sprecher von Bundesgesundheitsminister Spahn, nahm heute Morgen darauf Bezug.
Das Bundesgesundheitsministerium nimmt diese Berichte sehr ernst. Jeder einzelne dort beschriebene Fall ist tragisch und auch einer zu viel. Allerdings auf der EU-Ebene wurde bereits reagiert.
Doch viele halten auch die neue EU-Verordnung für nicht ausreichend. Karl Lauterbach ist der Ansicht, dass noch viel getan werden müsse. Im Bereich der Medizinprodukte fehle es einfach an Kontrolle, sagte der SPD-Gesundheitsexperte.
Die Medizinprodukte sind insgesamt mittlerweile, also sage ich mal, gefährlicher als die Arzneimittel, weil die Sicherheit wird weniger gut geprüft. Daher also ist das tatsächlich etwas, was wir dringend regulieren müssen. Übrigens auch die, also sagen wir, Verbesserung der Sicherheit in den Arzneimitteln ist nur durch den Gesetzgeber erzwungen worden. Freiwillige Vereinbarungen haben nie etwas gebracht.
Weniger Produkte, bessere Prüfungen, das sieht Lauterbach als dringend notwendig an.
Gibt es Zwischenfälle? Muss es eine wasserdichte, auch mit Strafen bewährte Regelung geben, dass die Zwischenfälle sofort gemeldet und auch veröffentlicht werden, sodass die Produkte vom Markt kommen.
Unterstützung bekommt Lauterbach dabei auch vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen GKV. Bei Medizinprodukten kämen Scheininnovationen und sogar schädliche Produkte viel zu leicht in die Versorgung, so GKV-Chefin Doris Pfeiffer. Es gebe immer noch keine sicheren Regeln und Vorgaben, die das verhindern.
Halten wir fest, Politiker haben parteiübergreifend mit Unmut reagiert auf die Recherchen zu mangelhaften Implantaten. Sie fordern strengere Prüfungen in diesem Bereich und, wir haben es gehört, ein Zentralregister für Medizinprodukte. Sind das gute Vorschläge? Und überhaupt, wie groß ist der Handlungsbedarf? Hier ist die Meinung von Arne Hell.
Um eins ganz klar vorweg zu sagen, Medizinprodukte sind für uns unverzichtbar geworden. Was technisch heute möglich ist, um das Leben von Patienten zu verbessern und zu verlängern, ist beeindruckend. Und ja, es stimmt, man muss neue Produkte ausprobieren, auch in Menschen ausprobieren, um zu wissen, wie sie sich auswirken. Nur so ist unsere Medizin so weit gekommen, wie sie heute ist. Die entscheidende Frage ist aber, in welchem Rahmen teste ich etwas aus? In einer Studie, die anerkannten wissenschaftlichen Maßstäben genügt, kontrolliert von Leuten, die nicht finanziell abhängig sind? Oder reichen ein paar Alibi-Tests und ich kann die Produkte dann im freien Feld ausprobieren, während ich gleichzeitig damit schon Geld verdienen kann? Leider ist Letzteres in der EU immer noch Alltag. Das zeigen unsere Recherchen. Kein Patient, mit dem wir gesprochen haben, ist gewarnt worden, dass es noch nicht viele Erkenntnisse gäbe zu seinem Implantat. Ihnen wurde meistens von einer tollen Weiterentwicklung vorgeschwärmt, vom Porsche unter den Prothesen. Viele Ärzte wollen eben auch ganz vorne dabei sein, bei der Innovation. Ich bin sicher, die allermeisten Firmen wollen gute Produkte auf den Markt bringen. Aber wenn die Regeln es so einfach machen, dann zieht das eben auch windige Geschäftemacher an, die nur ein Ziel haben, irgendein Produkt in so viele Menschen einsetzen zu lassen, dass ein großer Konzern darauf aufmerksam wird und ihre Firma für ein paar Millionen schluckt. Und die Riesen der Branche? Die haben oft eine so große Produktpalette, dass es nicht schlimm ist, wenn ein Gerät sich in Europa als fehlerhaft herausstellt. Dann stellt man eben den Verkauf ein, zahlt vielleicht ein paar Entschädigungen, die Summen sind ja hier überschaubar. Wenn sich ein Produkt als erfolgversprechend erweist, dann geht es damit in die USA, wo die Kontrollen bisher strenger waren. Die Innovation, die angeblich Patienten immer sofort zur Verfügung stehen soll, ist vor allem ein Rennen um Marktanteile und immer kürzere Produktzyklen. Die schärferen Gesetze, nach denen man jetzt rufen würde, sind schon beschlossen. Eine neue EU-Verordnung, die ab übernächstem Jahr richtig greifen soll. Es soll mehr Kontrollen geben, mehr medizinischen Sachverstand in den zuständigen privaten Prüfstellen. Das ist gut. Leider wimmelt es in der neuen EU-Verordnung aber auch von Ausnahmen und Schlupflöchern. Und das Grundprinzip des Systems bleibt unverändert. Weiter wird es keine staatliche Zulassungsbehörde geben, anders als für Medikamente. Ich finde das fatal, denn während man ein Medikament schnell absetzen kann, wenn es Probleme gibt, sitzt ein Implantat erstmal fest im Körper. Es müsste also eigentlich strenger geregelt sein. Doch riskante Produkte sollen weiter möglichst schnell auf den Markt, ohne lästige Behördengenehmigungen. In unserem System sind Medizinprodukte vor allem eins: Produkte.
Der Kommentar im Echo des Tages von Arne Hell. 5G. Diese Abkürzung steht für superschnelles Internet, also für etwas, das es in Deutschland bei weitem noch nicht gibt und vielleicht auch niemals geben wird. Vor allem ländliche Regionen fühlen sich jetzt schon digital abgehängt. Soll also der 5G-Standard flächendeckend in Zukunft kommen oder nur in Ballungszentren? Darüber hat heute der Beirat der Bundesnetzagentur beraten, denn die legt die Spielregeln fest. Zu den Ergebnissen Dietmar Dörner.
In spätestens 6 Jahren soll es kaum noch weiße Flecken, also Orte in Deutschland geben, die nur langsames Internet besitzen. Die Bundesnetzagentur macht den Telekommunikationsunternehmen die Auflage, in den kommenden Jahren mindestens 98% aller Haushalte mit schnellem Internet zu versorgen. 5G-Frequenzen soll es bis 2024 auch auf allen Autobahnen, Zugstrecken, Seehäfen und Schienennetzen geben. Und das ist nicht nur eine Vorlage auf dem Papier, sagt Fiete Wulff von der Bundesnetzagentur. Sie wird auch überprüft.
Das bedeutet also auch, dass wir relativ ausgeklügelte Konzepte haben, nach denen wir überprüfen, ob die Mobilfunkversorgung, die wir vorgegeben haben, dann auch gewährleistet wird. Ja, da fahren also auch Messwagen der Bundesnetzagentur rum und schauen eben, ob das Netz da ist. Und auf der anderen Seite bestehen dann natürlich auch Möglichkeiten, mit Bußgeldern dort einzugreifen, wo Auflagen nicht erfüllt werden.
Diese Auflagen nennt Fiete Wulff selbst ambitioniert, aber das sei notwendig.
Wir wollen, dass die Mobilfunkversorgung weiter besser wird in Deutschland, aber es werden noch weitere Schritte kommen müssen. Es werden auch weitere Frequenzauktionen kommen, sodass das Mobilfunknetz dann jeweils weiter aufgerüstet werden kann.
Die Bedingungen für die Netzbetreiber waren in den vergangenen Wochen und Monaten auch begleitet von zum Teil unzufriedenen Bundespolitikern, die am liebsten sofort und überall in Deutschland die 5G-Frequenzen sehen würden. 5G ist besonders für die deutsche Wirtschaft wichtig, Stichwort Wettbewerbsfähigkeit. 100%, also überall 5G, sagt Fiete Wulff, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht möglich.
Gleichzeitig müssen wir da natürlich so ein kleines bisschen im Auge behalten, was ist technisch möglich, was ist wirtschaftlich möglich und was können wir rechtlich machen. So, und in diesem Spannungsfeld haben wir heute unsere finale Entscheidung getroffen, wie die Vergabebedingungen, Auktionsregeln für die Frequenzauktion aussehen werden.
Ein Streitpunkt war das lokale Roaming. Damit hätten kleinere Unternehmen die Möglichkeit, die Netze der großen Konzerne mitzunutzen. Im Klartext, Deutsche Telekom oder Vodafone müssten dann kleineren Mitbewerbern für einen festgesetzten Preis ihr Netz mit überlassen. Dieser Streitpunkt wurde heute beendet. Mit dem Ergebnis, die großen Unternehmen müssen ihre Netze mit den kleinen nicht teilen. Sie werden aber verpflichtet, über eine technische und vertragliche Kooperation mit ihren Wettbewerbern zu verhandeln.
Für das Ganze, wenn es da zu Schwierigkeiten kommt, wird die Bundesnetzagentur dann eine Schiedsrichterrolle einnehmen. Eine Verpflichtung zum nationalen Roaming in dem Sinne gibt es nicht. Das geben die Rechtsgrundlagen, auf denen wir hier entscheiden, nicht her.
Möglicherweise verändern sich aber diese Rechtsgrundlagen in den kommenden Monaten. Bundestag und Bundesrat diskutieren zurzeit über eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes. Auf die im Frühjahr beginnende Auktion der 5G-Frequenzen hätte das aber keinen Einfluss mehr.
Informationen von Dietmar Dörner. Der Handel hat Ihnen jetzt weniger zu bieten, weniger Plastiktüten. Das war heute einer der Sprüche, die auf Plakaten zu sehen waren bei einer Präsentation von Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Sie hat Plastikverpackungen den Kampf angesagt. Egal jetzt, ob Coffee to go aus dem Kunststoffbecher oder Obst und Gemüse in Plastik. Die Ministerin legt heute einen 5-Punkte-Plan vor. Christopher Jänert in Berlin. Was steht denn in diesem Plan konkret drin?
Also zum einen soll Plastik vermieden werden, wo es unnötig ist. Da unterstützt Deutschland auch ein EU-weites Verbot von Plastikgeschirr und Strohhalmen zum Beispiel. Die Umweltministerin sagt, dass sie da bis Ende des Jahres konkrete Schritte festklopfen will. Und sie will auch mit den Herstellern hier in Deutschland sprechen, ob zum Beispiel Gemüse immer nochmal eingeschweißt werden muss. Das ist oft unnötig und da gibt es mittlerweile auch bessere Methoden. Zum Beispiel bekommen Bananen oft jetzt schon keine Etiketten mehr, sondern es wird alles, was man wissen muss, draufgelasert. Die Schale reicht nämlich auch völlig aus um die Banane. Und dann soll viel Plastik auch durch umweltfreundlichere Materialien ersetzt werden. Wie soll das gehen? Mit Geld. Jeder Hersteller muss ja schon jetzt eine Recyclingabgabe ins duale System einzahlen. Und wer jetzt recycelbares Plastik nimmt oder anderes nicht so umweltschädliches, der kann als Hersteller Geld sparen, indem er weniger einzahlen muss in dieses System. Das könnte also ein finanzieller Anreiz sein, da neue Technologien anzuwenden. Und dann kommt auch noch mehr oder weniger technisch dazu, die Erhöhung der Recyclingquote. Es soll also nicht mehr so viel einfach weggeworfen werden, sondern auch mehr wiederverwertet. Und Schulze will auch mehr Werbung für Trinkwasser aus dem Hahn machen, weil auch daraus lässt sich zum Beispiel sehr, sehr viel PET einsparen, sehr viele Millionen Flaschen, die dann einfach nicht mehr gebraucht werden.
Die Rede war ja heute davon, dass in Deutschland besonders viel Plastik benutzt wird, in Supermärkten, in Läden. Wieso eigentlich?
Also das liegt auch daran, dass im Supermarkt viel mehr Plastik anfällt, weil die Portionen mittlerweile kleiner werden. Dann gibt es mittlerweile auch mehr Plastikflaschen als Glasflaschen beim Ketchup zum Beispiel, weil sich das natürlich so schön portionieren lässt. und das läppert sich dann schon zusammen. Und die Taktik in Deutschland war bisher einfach nicht, Plastik zu vermeiden, sondern mehr wiederzuverwerten, zu recyceln, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Das fällt dann schon auf, zum Beispiel in Deutschland etwa die Hälfte wird recycelt. Und sonst sind es im EU-Schnitt nur etwa 40% des Plastiks. Also in anderen Ländern versucht man, Plastik zu vermeiden. Und in Deutschland war bisher die Taktik, das einfach wieder zu verwerten.
Deshalb also der 5-Punkte-Plan der Bundesumweltministerin. Gab es denn heute schon, nachdem sie ihn vorgestellt hat, Reaktionen?
Ja, die meisten Umweltschützer, die sich bisher geäußert haben, sind eher skeptisch. Der WWF sagt, er hätte sich mehr eigene Akzente gewünscht, weil Schulze ja doch eher auf EU-Linie ist, zum Beispiel mit diesem geplanten Verbot von Plastikgeschirr. Und der BUND sagt, ihm fehle die Verbindlichkeit, weil tatsächlich ist ja das meiste, was da heute vorgestellt wurde, freiwillig. Die Deutsche Umwelthilfe ist deswegen auch nicht zufrieden. Und Thomas Fischer, der Sprecher, sagt, es gehe ihm zu sehr um Recycling, aber zu wenig um Abfallvermeidung, was wir eben schon angesprochen haben, wie es andere Länder zum Beispiel machen. Er wäre da zum Beispiel für eine Plastiksteuer. Und wenn wir jetzt gucken, was zum Beispiel die Union sagt, die ja an der Regierung beteiligt ist, die sagt grundsätzlich alles gut, was da heute vorgestellt wurde. Und sie werde die Umweltministerin auch insgesamt unterstützen. Aber man dürfe nicht in Aktionismus verfallen, also gerade in Sachen Verbote. Und das ist dann wohl auch schon so angedeutet der Grund, warum man da keine harten Gesetze plant, sondern auf die Freiwilligkeit setzt, was die Umweltschützer ja kritisieren, weil vermutlich härtere Regelungen einfach auch gegen die Union zum Beispiel nicht durchsetzbar wären.
Christopher Jänert war das über den Anti-Plastik-Plan von Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Vielen Dank. Und noch ein Umweltthema. Die Kohle. In wenigen Tagen ist im Ruhrgebiet Schicht im Schacht bei der Steinkohle. Doch den Braunkohletagebau, den wird es ja noch etliche Jahre weitergeben bei uns. Auf Dauer will Deutschland aber raus aus der klimaschädlichen Kohleverstromung. Nur wann soll der Ausstieg greifen und was passiert dann in und mit den betroffenen Regionen? Darüber hat heute die Kohlekommission ein weiteres Mal beraten. Bettina Nutz war dabei.
Montagmorgen vor dem Bundeswirtschaftsministerium, dem Tagungsort der sogenannten Kohlekommission. Besser hätte man dort die zwei gerade widerstreitenden Seiten des Kohleausstiegs nicht betrachten können. Auf der einen Seite Angst um die Jobs. Die Generation 40 plus demonstriert mit Kohlekumpeln und Gewerkschaftern aus der Lausitz. Auf der anderen Seite Sorge ums Klima, um die Zukunft des Planeten. Die junge Generation demonstriert, Schüler aus Brandenburg, um die 17 Jahre alt. Den Braunkohlerevieren die Zukunft nicht zu klauen, darum ging es drinnen am Kommissionstisch wohl ebenso kontrovers. Denn die Runde hat die Perspektivpläne erst einmal vertagt. Sie wird, anders als ursprünglich gedacht, in diesem Jahr keine Empfehlungen mehr formulieren. Keine fürs Klima, wie es die Schüler gerne hätten. Also keine Ausstiegsszenarien aus der Kohleverstromung. Denn davor steht der Streit um milliardenschwere Hilfen, auf die die ostdeutschen Länder drängen. Die Ministerpräsidenten von Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt treten auf die Zeitbremse, wollen deutlich mehr Geld und deutlich konkretere Zusagen für den Wirtschaftswandel in der Lausitz. Hier hängen viel mehr Jobs direkt an der Kohle als im rheinischen Revier. Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier waren geladen, um Rede und Antwort in der Kommission dazu zu stehen. Peter Altmaier machte am Nachmittag allerdings wenig Hoffnung auf genauere Zahlen oder Summen zum jetzigen Zeitpunkt. Es sei richtig,
dass selbstverständlich der Bundesfinanzminister den Anspruch hat, sein Geld zusammenzuhalten und um jede Milliarde, die er ausgibt, auch kämpft. Umgekehrt ist es so, dass wir schon oft gesehen haben, dass wir bestimmte Herausforderungen nur dann lösen können, wenn der Bund sich auch finanziell beteiligt.
Formulierte der Wirtschaftsminister sehr allgemein, nahm seinen Kabinettskollegen Scholz halbwegs in Schutz. Denn im Bundeshaushalt sind bislang nur 1,5 Milliarden Euro an Hilfen für die nächsten Jahre versprochen, weit entfernt von jenen 60 Milliarden Euro, die die Länder ins Gespräch gebracht hatten. Allerdings gibt Peter Altmaier zu.
Aber der Bund ist in vielfältiger Verpflichtung. Zum einen, wenn es darum geht, vorhandene Arbeitsplätze oder neu zu schaffende Arbeitsplätze durch Bundesbehörden, Forschungseinrichtungen, Fachhochschulen in die betroffenen Regionen zu bringen.
Bundesgeld sollte auch Anreize schaffen, um Unternehmen in die dann ehemaligen Kohlereviere zu locken. Generell, so Altmaier weiter, sei der Aufschub im Zeitplan der Kommission richtig, damit man den Ausstieg im möglichst breitem Konsens löse. Es gibt viel zu besprechen. Bis Anfang Februar soll Zeit dazu sein. Zeit, die eine nun extra eingesetzte Arbeitsgruppe Strukturwandel nutzen und Vorschläge machen soll. Damit wird allerdings auch ein anderer Plan hinfällig. Der einstige Klimaschutzmusterschüler Deutschland wird nun ohne ein Muster für einen zügigen Kohleausstieg zum Weltklimagipfel in Polen reisen. Peinlich und desaströs sei die Verschiebung eben mit Blick auf das internationale Klimatreffen, monieren die Grünen wie auch Umweltschützer.
Bettina Nutz für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Parteien haben öfter schon mal Ärger mit rebellischen Jugendorganisationen. Und das ist bei der AfD auch nicht anders. Deren Parteijugend Junge Alternative macht allerdings von Anfang an von sich reden durch Reden und Schriften, die manche für rechtsextrem und menschenverachtend halten. Das scheint die Mutterpartei jetzt auch so sehen und sie will einen Trennstrich ziehen. Anne Meyer Fünffinger.
Die Junge Alternative ist die offizielle Jugendorganisation der Alternative für Deutschland. So steht es in der gültigen AfD-Bundessatzung. Am Vormittag teilte die Partei mit, der AfD-Bundesvorstand habe nun beschlossen, eine Änderung des entsprechenden Paragraphen in der Satzung auf dem nächsten Bundesparteitag zu prüfen. Konkret könnte das bedeuten, dass die Junge Alternative ihren Status verliert. Hintergrund dieser Maßnahme sind, Zitat, menschenverachtende Einzeläußerungen von Mitgliedern der Jungen Alternative. Vor diesem Hintergrund ist die Erwartung der Parteiführung, dass sich die Jugendorganisation unverzüglich von diesen Mitgliedern trennt. Zudem wird gerade ein Lagebild der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz erstellt. Wenn dieses fertig ist, will der AfD-Bundesvorstand unverzüglich eine Sondersitzung einberufen. In Baden-Württemberg beobachtet der Verfassungsschutz seit kurzem die Junge Alternative wegen bestehender Verbindungen ins rechtsextreme Milieu. Auch die Ableger in Niedersachsen und Bremen stehen bzw. standen unter Beobachtung. In Niedersachsen hat sich die Junge Alternative inzwischen aufgelöst.
Zum Schluss würdigen wir einen der bekanntesten und umstrittensten Filmregisseure. Bernardo Bertolucci ist im Alter von 77 Jahren in Rom gestorben, an Krebs. Berühmt wurde er durch Filme wie Der letzte Kaiser und Der letzte Tango in Paris. Die Tageszeitung La Repubblica nennt ihn heute den letzten Meister des italienischen Films, der nicht nur Regisseur war, sondern auch Dichter, Produzent, Polemiker und brillanter Autor. Jan-Christoph Kitzler erinnert an Stationen eines Lebenswegs.
The winner is Bernardo Bertolucci, the last one.
Thank you. 1988 war Bernardo Bertolucci vielleicht auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Sein Film Der letzte Kaiser wurde mit insgesamt 9 Oscars ausgezeichnet, darunter auch für die beste Regie. Da war der 1941 in Parma geborene Bertolucci längst ein international anerkannter Regisseur. Spätestens 1972 war er auch einem breiteren Publikum bekannt, denn Der letzte Tango in Paris war ein handfester Skandal wegen der recht unverblümten Sexszenen. Seitdem haftet Bertolucci der Vorwurf an, Frauen spielten in seinen Filmen keine emanzipierte Rolle. Letztendlich transportierten seine Filme sogar Frauenverachtung. Die gab es auch im Umgang mit der weiblichen Hauptrolle neben Marlon Brando Maria Schneider in einer Szene, die eine anale Vergewaltigung darstellt.
Ci guardiamo con Marlon. Io decido di non dire niente a Maria.
Marlon und ich haben uns angeguckt und ich habe beschlossen, Maria nichts zu sagen. Sie hätte es wahrscheinlich abgelehnt, eine so demütigende Szene zu drehen. Deshalb habe ich sie hereingelegt, nichts gesagt und Marlon machen lassen, bis er ein Stück Butter nimmt und sie damit einschmiert. Die Maria, die Nein, Nein ruft, schreit und sich wehrt, ist die Maria, die sich gegen mich und Marlon wehrt. Dafür hätte ich sie gerne noch um Verzeihung gebeten. Dazu kam es nicht. Der Film war trotz Zensurversuchen und Aufführungsverboten oder gar gerade deshalb kommerziell höchst erfolgreich. Und auch im Rückblick hielt ihn Bernardo Bertolucci für ein Meisterwerk. Dieser Film verwirklicht meine Idee vom Kino. Er entrinnt den Händen des Regisseurs, beginnt ein eigenständiges Leben und wendet sich in eine Richtung, die niemand mehr kontrollieren kann. 16 Filme hat Bertolucci zwischen 1962 und 2012 geschaffen. An Auszeichnungen hat es nicht gefehlt. Neben 2 Oscars und 2 Golden Globes wurde er 2007 beim Filmfestival von Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk geehrt. Zu Italien hatte der selbsterklärte Kommunist lange Jahre ein gespaltenes Verhältnis. Auch deshalb drehte er letztendlich Der letzte Kaiser.
Con l'ultimo imperatore mi ero allontanato dall'Italia.
Mit Der letzte Kaiser hatte ich mich von Italien entfernt. Ich hatte mich dort Mitte der 80er Jahre unwohl gefühlt. Es schien mir ein Land zu sein, das schon den Weg in Richtung Korruption eingeschlagen hatte, was dann noch schlimmer wurde. In seinen letzten Lebensjahren sah er aber auch wieder Hoffnung für das italienische Kino und begeisterte sich zum Beispiel für Gomorra, Roberto Savianos Film über die Mafia. Er selbst hätte gern noch einen seiner Filme in 3D gesehen, doch auch dazu fehlte am Ende die Kraft.
Das war das Echo des Tages aus Köln. Ich wünsche noch einen ganz schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.